So in der aktuellen Kunst sehe ich da natürlich ganz viel. Also auch die nächste Documenta, die wird ja wohl ganz stark in diese Richtung gehen, ohne dass da der Name Beuys explizit bis jetzt gefallen ist. Also ich habe ihn zumindest mal nicht gehört.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Heute kommt Episode Nummer 10 zum Kunstgenie und Visionär Josef Beuys. Das Thema: Was bleibt denn heute von Beuys Gedanken und Ideen? Stichwort grüne Utopie, Humanismus, der erweiterte Kunstbegriff. Und was bleibt von seiner Kunst? Ist Beuys noch Avantgarde oder längst Kunstgeschichte? Darüber rede ich wie immer mit Beuys ehemaligen Assistenten, heute Galerist in Hamburg. Ich begrüße Sigi Sander. Ja, Sigi, es geht heute um diese ja ganz besondere und wichtige Frage: Was ist geblieben von Josef Beuys und seinen Ideen und von seiner grünen Utopie?
Ja, also mir geht es ja so, dass mir jetzt heute, also mit diesem Abstand von fast 40 Jahren, dass mir einfach nochmal ganz klar wird, was es bedeutet, Avantgarde-Künstler zu sein. Dass also viele Sachen, die ich ja damals im Umfeld von Beuys so als junger Mann gehört habe, erlebt habe, gesehen habe, dass man es so als, ja, dass man gesagt hat, ja klar, wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir eine Zukunft, die so und so aussieht. Heute, nach einer viel kürzeren Zeit, als ich gedacht habe, sind wir ja mittendrin in dieser Zukunft, die ja damals schon nicht nur von Beuys, sondern von vielen, die sich damit beschäftigt haben, prognostiziert oder prophezeit worden ist. Und von daher würde ich sagen, es ist alles völlig aktuell, es ist völlig akut. Da ist ja die Kunst von Beuys, ist ja eigentlich nur das Vehikel, mit dem das alles sichtbar gemacht wird.
Du sagst, es war damals Avantgarde. Wie würde man es heute bezeichnen?
Ja, also Avantgarde bedeutet ja Vorreiter. Das heißt also, sagen wir im biblischen Sinne, würde man vielleicht von einem Propheten reden oder so, aber das finde ich hier unpassend. Aber es ist einfach jemand, der so weit in die Zukunft blicken kann, dass die anderen irgendwo, oder sagen wir mal ein Gros der Menschen aus dieser Zeit noch überhaupt keine Vorstellung davon haben, was dieser Mensch sieht oder fühlt oder empfindet. Das ist für mich dann halt Avantgarde. Dass man sagt, wenn wir so weitermachen, dann, oder es ist doch jetzt schon abzusehen, das und so. All diese Geschichten, wo man immer sagt, ja, klar, das ist dann vielleicht mal in 100 Jahren, 200 Jahren, so, und wer weiß, was bis dahin passiert. Aber das alles so, was soll ich sagen, so schnell, dass die Zukunft so schnell da ist und wir jetzt mit all diesen Problemen zu tun haben und noch gar nicht wissen, wo das alles, worauf das alles hinausläuft, das ist es ja. Na, sondern wir haben immer, oder ich habe zumindest mal gedacht, wir kämpfen jetzt hier, wenn wir die Grünen gründen und bestimmte Forderungen haben, wir kämpfen jetzt für unsere Kinder oder für die Welt unserer Kinder und Kindeskinder, ne? Aber plötzlich betrifft es uns ja zu Lebzeiten, ne? Und ja, da muss ich zugeben, das habe ich so auch nicht erwartet. Und von daher muss ich sagen, also für mich ist der Beuys in allem ja so aktuell wie nie eigentlich. Vielleicht sogar heute noch aktueller als in den 80er Jahren.
Was waren denn für dich damals in jungen Jahren also so diese zentralen Gedanken? Worum ging es dir? Worauf hast du geblickt? Du bist bei den Grünen damals gewesen. Also das war sicherlich ein Punkt.
Wie gesagt, man war natürlich jetzt gegen Atomkraft und gegen solche Sachen. Und man war auf der Suche nach verträglichen Energien oder nach, sagen wir mal, nach einer Landwirtschaft. Das war ja alles das, dass wir damals eben, egal was man gegessen hat, man wusste, dass das, was man isst, ist nicht besonders gesund. die Kleidung, die man trägt, ist nicht unbedingt besonders gesund und vor allem auch die Bedingungen, unter denen diese Sachen hergestellt werden, die sind also nicht sehr, sehr menschenfreundlich und. Also irgendwie wusste man das alles, aber ja, aber im Grunde zumindest mal ich als junger Mensch, ich habe mir das alles nicht so in dem Ausmaß vorstellen können. Und diese Globalisierung, die ist ja nun heute, ja, die ist ja sowas von da. Ne, das hier, also früher war China so weit weg. Da war der Mond, der war uns ja näher als China. Ne, und heute ist es so, dass wenn hier eine Baustelle nicht vorangeht, dann liegt es daran, dass in China irgendwie die Produktion nicht vorangeht oder dass irgendein Schiff mit den Sachen, die hier benötigt werden, ja, irgendwo feststeckt oder es sonstige Probleme gibt. Also die Welt ist ja sowas von zusammengewachsen und zu einer Welt geworden. Also das hätte ich mir so in der Form auch nicht vorstellen können.
Es gab ja im Laufe der berühmten Dokumenta 6, Honigpumpe am Arbeitsplatz, da gab es ja 100 Tage lang diese Diskussion um all solche Themen. Ist dir da noch etwas in Erinnerung, was jetzt dir heute als wichtig erscheint oder was damals wichtiges Thema war oder auch rein atmosphärisch? Da muss ja einiges los gewesen sein.
Ja, aber es war ja auch irgendwo, also es sind ja im Grunde genommen all diese Themen, über die wir heute reden, sind ja damals auch angesprochen worden. Na, da kamen dann also Leute aus Borneo, denen also die Regenwälder abgeholzt wurden, weil da irgendwelche internationalen Firmen da, keine Ahnung, was da angepflanzt haben, Firmen, die für die Rüstung gearbeitet haben, die also nicht weiter für die Rüstung arbeiten wollten. Ja, wie gesagt, das Thema ökologische Landwirtschaft, also Produktion von allem Möglichen, das kam ja damals auf, also auch natürlich dann überhaupt der Gedanke, dass es neben den bestehenden Parteien noch eine neue Partei schaffen könnte, politischen Einfluss zu kriegen.
Gab es eigentlich, hattest du Gespräche oder kennst du ja Sätze von Josef Beuys, die bei dir hängen geblieben sind? Dinge, die Josef Beuys gesagt hat?
Ja, ich habe für mich einfach so das Gefühl, ich hatte das Glück, über mehrere Jahre ja sowas wie Privatunterricht bei Beuys zu kriegen. Also dass ich einfach, wenn man um ihn herum war, also der sprudelte ja vor Ideen, der sprudelte ja vor tollen Sätzen, der war sehr musikalisch, also irgendwo war es ja nie langweilig mit ihm. Also auch wie gesagt, also heute wird mir auch nochmal klar, wie musikalisch der Beuys war, wie gerne er auch gesungen hat. Da gibt's ja so, was weiß ich, das muss er wohl auch schon während seiner Zeit als Akademieprofessor gemacht haben, dass er also gerne durch die Gänge der Akademie ging und da lauthals gesungen hat. So, ne? Ich erinnere mich so an ein Lied, das ging so ungefähr so: Immer allein und vogelfrei im verfilzten Dickicht der Welt, manchmal von fern ein Eulenschrei, aber vorbei.
Großartig.
Sachen kamen da, ohne, so völlig unvorbereitet. Und ja, manchmal war man erstaunt, manchmal hat man sich kaputt gelacht, manchmal war man natürlich auch tief betroffen. Ne? Aber so, das war einfach, es war spannend, gab jeden Tag was Neues und eben wie gesagt, das ist mir auch erst lange danach nochmal bewusst geworden, wie musikalisch der Beuys war. Also Musik, Klang und so, also was für eine große Wichtigkeit das in seinem Werk hat. Und anders als so, jetzt sagen wir mal, bei so einem Bildungsbürger, der zwangsweise als Jugendlicher Klavier oder ein anderes Instrument lernt. Nee, das war so, also der Klang oder die Musik, das war der Beuys selber. Der hatte das einfach so verinnerlicht.
Kannst du eigentlich sagen, kann man das benennen? Was war denn eigentlich bei Joseph Beuys die Triebfeder, die Motivation und diese, woher kam diese Energie? Kann man das, hast du eine Ahnung, was da ja in ihm vorging?
Das ist eine gute Frage. Also wirklich eine sehr gute Frage, weil der Beuys ja, wie man hinlänglich weiß, so nach dem Krieg oder auch etliche Jahre nach dem Krieg diesen großen, schweren Zusammenbruch hatte. Also, beziehungsweise man muss wohl auch sagen, er war sicherlich ein intelligenter, begabter, junger Mann, sehr wissbegierig, der ja ursprünglich Naturwissenschaften studieren wollte, dann sich aber aus bestimmten Gründen der Kunst zugewandt hat, da aber auch nicht besonders, also gut war, aber auch nicht besonders erfolgreich war, in eine große Krise fiel, die, ja, wie Leute sagen, ja wirklich auch lebensbedrohlich gewesen sein muss. Also ganz das Gegenteil von dem, wie der Beuys dann ja danach war. Dieses sich aufreiben, dieses schonungslose, rücksichtslose gegen sich selber. Mhm. Na, das ist schon, wo das herkam. Also das, keine Ahnung, das ist sicherlich irgendwo ein Rätsel. Also wie jemand, der eigentlich schon sich selber aufgegeben hatte und der also beschlossen hatte, nicht mehr weiterleben zu wollen, wie der dann plötzlich zu jemandem wird, bei dem genau das Gegenteil der Fall ist. Also der sich natürlich auch so aufgerieben hat, dass er dann mit 64, also ich bin heute 64, mit 64 so weit aufgerieben hat, dass er gestorben ist. Aber das ist wirklich, also ich denke mal, da müsste man nochmal ein bisschen nachforschen, wo das dann herkam.
Jetzt ist die Frage, was ist von Joseph Beuys und seinen Ideen und zum Teil Visionen geblieben? Die Kritik, die gibt's heute noch, ja klar, die Zustände haben sich zum Teil zugespitzt. Wo siehst du heute noch die Ideen oder was ist, wenn du an Joseph Beuys denkst und an heute? Wo sind seine Ideen im Umlauf?
Ja, also wo sind die im Umlauf? Also oft ist es ja so, dass ich zum Beispiel bei vielen künstlerischen Beiträgen denke, naja, das ist irgendwie, also ohne den erweiterten Kunstbegriff, also ohne die Idee des erweiterten Kunstbegriffs gäbe es wahrscheinlich diesen Künstler oder dieses Kunstwerk gar nicht. Ob das dann immer so wirklich im Sinne von Beuys ist oder, ich sage ja manchmal auch so scherzhaft, so ein bisschen missverstandener erweiterter Kunstbegriff, weil dann plötzlich also Leute, die eigentlich, keine Ahnung, was die, wo ich sagen würde, eigentlich seid ihr doch mehr Biologen als Künstler. Ne? Da ist so in der aktuellen Kunst, sehe ich da natürlich ganz viel. Also auch die nächste Documenta, die wird ja wohl ganz stark in diese Richtung gehen, ohne dass da der Name Beuys explizit bis jetzt gefallen ist. Also ich habe ihn zumindest mal nicht gehört. Also das, was die Leute, dieses Team da machen, erinnert mich doch ganz stark so an Freie Internationale Universität, an erweiterter Kunstbegriff, an ja, sozialer Organismus. Also ohne, dass diese Begriffe jetzt aber explizit genannt werden. Das heißt also, ich habe jetzt natürlich noch keine Ahnung davon, wie die nächste Documenta sein wird, aber man sieht natürlich auch, dass diese Begriffe ja in der Welt herumschwirren und dass sie dann plötzlich irgendwo an ganz anderer Stelle irgendwie auftauchen und dass da hoffentlich, sage ich mal, weiter dran gestrickt wird. Ja, das muss man dann sehen.
Es gibt diese Idee und den Satz und die Vorstellung von Joseph Beuys, dass ja die Veränderungen stattfinden sollen, also aus der Kunst heraus, mit den Mitteln der Kunst, Thema 7000 Eichen. Wie siehst du das? Wo ist das gelungen? Wo kann das gelingen? Was ist an diesem Gedanken dran?
Ja, es ist nicht nur das. Ich habe jetzt neulich irgendwo nochmal irgendwie bei Einstein sowas nachgelesen, oder nicht nachgelesen, sondern irgendwo ein Zitat gehört, das ungefähr so geht, dass man also, ja, ich sag das jetzt mal so mit meinen Worten, dass man im Grunde genommen nur stark genug Energien erzeugen muss, die stark genug sind, dass daraus Materie entsteht. Und das ist ja das, was im Kunstbereich jeden Tag passiert. Dass also ein Künstler jetzt im Klischeehaften vor der weißen Leinwand steht, da ist nichts. Und dass er dann durch seine Arbeit oder durch was weiß ich, durch
Intuition,
durch Kontemplation, durch was weiß ich, Meditation, wie auch immer, dafür sorgt, dass am Ende dann, also diese weiße Leinwand, dieses Horror-Vakui, dass das dann gefüllt ist mit etwas Neuem. Und ja, das ist im Grunde genommen dieses Schöpfen aus dem Nichts heraus. Das ist dieses große Geheimnis der Kunst, dass das der einzige Bereich ist, wo man also etwas aus dem Nichts schöpft und am Ende ist es dann da und für alle verfügbar.
Aber jetzt noch mal einmal die Frage, wenn es um Veränderung in der Gesellschaft gehen soll, da sagt Joseph Beuys, aus der Kunst heraus soll es kommen oder kann es kommen. Es ist mit 7000 Eichen war so ein Öko-Projekt, eine Öko-Utopie. Da ist es gelungen, da hat er es gemacht. Was heißt das für heute? Wie können aus der Kunst heraus Veränderungen geschehen?
Ja, das ist jetzt natürlich ein ganz weites Feld. Okay. Also es ist nicht nur damit getan, dass man jetzt sagt, so ich als Künstler pflanze jetzt mal hier mal eben hier in 5 Jahren 7000 Bäume. Nein, es ist natürlich so, es ist überhaupt erstmal das Geheimnis der Kunst selber. Und das, was eigentlich in der Schule Bestandteil des Unterrichts sein sollte, wie Rechnen, Schreiben, Lesen, sollte noch viel mehr, also Kunst dazu gehören. Kunst wird immer so behandelt, so was weiß ich, so als das Fach, wo man sich dann ein bisschen erholt von diesen großen, schweren Fächern wie Mathematik und Chemie und Physik und so weiter. Aber Kunst ist eigentlich, das ist eigentlich der Bereich, also der schöpferischste, der kreativste Bereich, der auch der ureigenste Bereich. Also man kann natürlich als Schüler sagen, was habe ich mit Mathematik zu tun, was habe ich mit Deutsch zu tun, was habe ich mit Latein zu tun. Bei der Kunst ist es so, dass die Fähigkeiten, die man also durch einen soliden Kunstunterricht bekommt, das sind natürlich Fähigkeiten und Werkzeuge, die man an die Hand bekommt, mit denen man im Extremfall die Welt verändern kann. Das ist damit gemeint. Jetzt müsste man da lange drüber, also über einzelne Sachen reden, ne? Aber in der Lage zu sein, sein Gegenüber im Naturstudium zu malen, ne? Also einfach nur in der Lage zu sein, na, da sitzt mir jemand gegenüber und ich lerne im Laufe der Jahre dieses Gegenüber einfach so zu malen, wie es da ist. Ne? Das ist schon Erkenntnis, eine Meditation, wie immer man das jetzt nennen will, ne, die, wenn das jemand kann, wenn das jemand gemacht hat, die ist natürlich umwälzend, muss man sagen. Ne, also in der Kunst ist für mich also eine richtige Kunst, nicht dieses Laissez-faire und Schlabber-Schlabber, das heute so überall praktiziert wird, sondern also wirklich dieser, ich sag jetzt mal etwas provokant, dieser knallharte Kunstunterricht, wo man also wirklich noch beigebracht kriegt, wie zeichne ich jemanden, welche Bedeutung haben Farben, Formen und so weiter, so wie das ja auch bei Kandinsky und bei vielen anderen nachzulesen ist. Ne? Also diese Erkenntnisse, die man da bekommt, die sind natürlich, die kann man und die wird man dann, wenn man einen vernünftigen Kunstunterricht bekommen hat, wird man die im Leben in der Welt einsetzen können. So wie man Rechnen, Schreiben, Lesen oder Fremdsprachen benutzen kann. Und das ist heute, sagen wir mal, vielleicht sogar heute wird es noch mehr verhindert, weil damit natürlich auch der Freiheitsbegriff des Menschen, ne? Also Menschen, die einen guten Kunstunterricht bekommen, das sind in meinen Augen auch freie Menschen. Und da sind wir wieder bei diesem merkwürdigen Phänomen. Ich habe gerade also meine Freundin mit ihrem 7-jährigen Enkel zu Besuch. Und wenn man dann sieht, wie viel Freiheit so ein Kind noch hat, dann muss man eigentlich sagen, ja, da müssen wir doch wieder hin. Ja, da müssen wir doch wieder hin, dass man nicht sagt, ja, aber so eine Sonne, die ist gelb und eine Wiese, die ist grün. Ne, sondern wo, na, wenn jemand, so ein Kind, dem ist das völlig wurscht, der hat überhaupt keine Dogmen und gar keine Vorschriften und das macht alles so, wie es will, frei Schnauze. Und so wie gesagt, wie Picasso gesagt hat, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu malen wie Picasso, aber ich habe 80 Jahre gebraucht, um zu malen wie ein Kind. Also das ist auch so da gibt es ganz so viele, also wie gesagt, ich will auch damit sagen, der Beuys ist ja nicht der Einzige, der all diese Sachen gesagt hat, gefordert hat, erkannt hat. Sondern der Beuys ist ja für jetzt erstmal nur so eine Art Sammelbecken, der das so viele kleine Details zusammengefügt hat zu dem, was er dann genannt hat. Ich sage jetzt mal salopp, erweiterter Kunstbegriff. Aber die gleichen Sachen findet man ja bei Franz Marc, die findet man bei Kandinsky, die findet man, was weiß ich, bei Piet Mondrian, wo auch immer. Wenn man als Kunsthistoriker, wenn man sich mit denen beschäftigen würde, würde man ja auf ganz viele Ideen stoßen, die heute, sagen wir mal, dem Beuys zugeschrieben werden oder so. Aber Franz Marc, der gesagt hat, wir müssen so lange kämpfen, bis wir unsere Ideen auf der Straße wiederfinden. Da könnte man sagen, ja, das ist 7000 Eichen findet man heute auf der Straße wieder. Oder die Beuys wieder dann den Lehmbruck erwähnt hat und so und dann auch davon geredet hat, dass die Flamme weitergereicht werden muss. Das ist ja auch so ein Bild dafür. Also um jetzt einfach auch mal von Beuys und so der Verherrlichung und so dass der Jahrhundertkünstler und so weiter, natürlich, ganz klar. Aber das, was der Beuys so, sagen wir mal so knallhart und scharf herausgearbeitet hat in seiner Arbeit als Bildhauer, das findet man bei vielen anderen Künstlern, angefangen von Leonardo da Vinci oder selbst bei den Höhlenzeichnungen der Steinzeitmenschen oder so, da sind diese Sachen ja auch schon vorhanden, wenn man in der Lage ist, sie richtig zu sehen und richtig zu lesen.
Reden wir über Joseph Beuys und seine Kunst. Was ist denn von der Kunst geblieben? Es gab all diese, nennen wir es Skandale, diese besonderen Events, wo dann wieder einmal Joseph Beuys etwas gezeigt hat, verkauft hat. Man hat es dann auch den teuersten Spermel aller Zeiten genannt. Heute sind es Millionenwerte. Also was ist mit der Kunst von Joseph Beuys heute?
Ja, ich denke mal, dass heute also kein bedeutendes Museum der Welt auskommt, ohne da irgendwo ein Werkkomplex von Beuys zu haben. Und das sieht man jetzt ja auch, dass also diese neuen, also zum Beispiel der asiatische Markt, die sind ganz scharf darauf, also Beuys-Arbeiten zu bekommen, zu kaufen. Wahrscheinlich wird es irgendwann dann auch in den arabischen Ländern weitergehen, Dubai und so weiter. Also ich denke mal, keine Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts kommt ohne Arbeiten von Beuys aus. Also das ist, denke ich mal, ganz selbstverständlich. Aber das sind eben auch nur die Sachen, die dann in den Museen sind. Also Beuys ist heute ja eigentlich überall präsent und auch, es hat ja vor ein paar Jahren gab es diesen Film von dem Andres Pfeil und dann hat nochmal wieder eine ganz neue Generation, die den Beuys plötzlich, also haben den Beuys da anhand von Filmmaterial, von Fotomaterial gesehen und von Tonmaterial und waren ganz erstaunt darüber, wie modern das ist, wie aktuell, aber auch wie humorvoll, wie lustig. Also viele haben sich gar nicht vorstellen können, dass der Beuys bei aller Tiefe der Arbeit, dass der da so ein Humor dabei haben kann. Und erleben den irgendwie als jungen, frischen Künstler. Ja, also von daher. Also ich bin da natürlich sehr, sehr voreingenommen, weil ich bin geprägt durch Beuys, mein ganzes Leben dreht sich um Beuys. Ich lebe letztendlich davon, dass ich Beuys Arbeiten kaufe und verkaufe, dass ich darüber rede, dass ich da, was weiß ich, Leihgaben in Ausstellung gebe. Aber ich finde, also Beuys ist nach wie vor aktuell und ich erlebe auch, dass es also ganz, ganz viele Sachen gibt, die ich selbst also heute auch noch nicht mit dem Abstand so richtig begreife oder erklären kann. Also da ist noch genug Material für die Zukunft vorhanden, um das, was der Beuys da in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, in die Welt gebracht hat, das irgendwie zu deuten, zu verstehen und letztendlich natürlich auch auszuführen.
Ja, danke, Sigi.
Gerne.
Das waren 10 Episoden zu Joseph Beuys, dem Visionär und Jahrhundertkünstler.
Danke an den Galeristen Sigi Sander aus Hamburg für seine Geschichten und Erlebnisse mit Joseph Beuys in den 70ern und 80ern. 10 Episoden, das heißt, jetzt folgt eine Pause. Noch ein Hinweis, weitere Informationen zu Joseph Beuys und auch zum Kunstbetrieb in Hamburg auf meinem Blog Hamburg Arts. Ich bedanke mich bei allen für das Interesse. Auf Wiederhören.